Will Trent machte sich Sorgen um seinen Hund. Betty bekam eine Zahnreinigung, was sich nach einer irrsinnigen Geldverschwendung bei einem Haustier anhörte. Aber nachdem der Tierarzt ihn über all die schrecklichen Auswirkungen mangelhafter Zahnhygiene bei Hunden aufgeklärt hatte, wäre Will bereit gewesen, sein Haus zu verkaufen, um dem armen Ding ein paar weitere kostbare Jahre zu ermöglichen. Er betrachtete die Warteschlange vor der Tür der Dutch Valley Animal Clinic. Er wischte sich den Schweiß aus dem Nacken und wusste nicht, ob er wegen der großen Hitze schwitzte, die jetzt Ende August herrschte, oder wegen der schieren Panik, womöglich die falsche Entscheidung getroffen zu haben. Er hatte nie vorher einen Hund besessen. Er war nie ganz allein für das Wohlergehen eines Tiers verantwortlich gewesen. Der schrille Ton einer Autohupe riss ihn aus seinen Überlegungen. Er sah es rot aufblitzen, als Faith Mitchell in ihrem Mini vorbeifuhr. Sie wendete in einem großen Bogen und hielt daneben Will. »Beeilen Sie sich«, sagte sie, und ihre Stimme erhob sich über das Tosen der Klimaanlage, die auf eine arktische Temperatur eingestellt war. »Amanda hat bereits 2 SMS geschickt, wo zum Teufel wir bleiben.« Faith Handy zirpte, als eine neue SMS eintraf. »Amanda.« Deputy Director Amanda Wagner war die Vorgesetzte der beiden im Georgia Bureau of Investigation. Will warf sein Sakko auf die Rückbank, dann faltete er sich wie ein Burrito in den Wagen. »Mord«, sagte Faith und löste die Bremse, bevor Will auch nur die Tür geschlossen hatte. »Männlich, 58 Jahre alt.« »Nett«, sagte Will. »Der Anruf ging heute Morgen gegen 5 bei der Notrufzentrale ein«, sagte Faith. Ein nicht identifizierter männlicher Anrufer sagte, es gebe eine Leiche bei diesen aufgelassenen Lagerhäusern in der Chattahoochee. Viel Blut, keine Mordwaffe.
Warum bearbeiten wir die Sache?
Das Opfer ist ein Polizist aus Atlanta. Faith griff nach seinem Gurt und schnallte ihn an, als wäre er eins ihrer Kinder. Detective Dale Harding im Ruhestand. Mal von ihm gehört?
Will schüttelte den Kopf. Und Sie?
Meine Mom kannte ihn, hat aber nie mit ihm gearbeitet. Er machte Wirtschaftskriminalität, nahm früh aus gesundheitlichen Gründen seinen Abschied. Dann tauchte er in der privaten Sicherheitsbranche wieder auf, hauptsächlich für Zuhälter und Geldeintreiber. Faith war 15 Jahre lang bei der Polizei von Atlanta gewesen, bevor sie Wills Partnerin geworden war. Ihre Mutter war als Captain in Ruhestand gegangen. Die Uhr am Armaturenbrett zeigte 7.38 Uhr. Faith Handy zirpte wieder, weil eine SMS kam. Und zirpte noch einmal. Und noch einmal.
Amanda, stöhnte sie.
Wir brauchen noch etwa 5 Minuten, oder?
Wahrscheinlich eher 10 bei dem Verkehr.
Wie ist die Adresse von dem Lagerhaus?
Es ist eine Baustelle in der Nähe der Lagerhäuser. Beacon 380.
Will biss die Zähne so fest zusammen, dass ihm ein Schmerz vom Kiefer in den Nacken schoss.
Das ist Marcus Rippys Nachtclub.
Der Mann war ein Basketballprofi, dem man vorwarf, eine Studentin unter Drogen gesetzt und vergewaltigt zu haben. Will hatte die letzten 7 Monate damit verbracht, eine ziemlich solide Anklage gegen das verlogene Arschloch zusammenzuzimmern. Aber Rippy konnte zig Millionen Dollar für Anwälte, Experten und Medienspezialisten ausgeben, die alle dafür gesorgt hatten, dass der Fall nie vor Gericht ging.
Wie kommt ein toter Ex-Polizist in Marcus Rippys Nachtclub? Keine 2 Wochen, nachdem eine Vergewaltigungsanklage gegen Rippy fallen gelassen wurde, fragte Faith.
Ich bin sicher, bis wir dort sind, werden Rippys Anwälte eine plausible Erklärung dafür parat haben.
Ich weiß, Sie haben gesagt, dass Sie nicht darüber reden wollen, wie und warum Ihr Fall in die Hosen ging. Aber jetzt muss ich etwas darüber wissen.
Will wollte immer noch nicht darüber reden. Rippy hatte sein Opfer über einen Zeitraum von 5 Stunden immer wieder angegriffen, mal geschlagen, mal bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Die Frau konnte kaum mehr als flüstern. Aber sie hatte ihre Geschichte dennoch erzählt. Und sie erzählte sie jedem, der ihr zuhörte, bis Rippys Anwälte sie zum Schweigen brachten.
Er hat eine Frau vergewaltigt und er hat sich dann freigekauft. Aber all das spielt keine Rolle, weil er gut mit einem Basketball umgehen kann.
Am Neujahrstag um 10 Uhr morgens wurde das Opfer von einem Dienstmädchen bewusstlos in Rippys Haus gefunden.
2 Stunden bevor das Opfer angeblich gefunden wurde, gegen 8 Uhr morgens, hob Rippys Privatjet mit ihm und seiner gesamten Familie an Bord nach Miami ab. Er behauptet, der Urlaub sei schon lange geplant gewesen, aber der Flugplan wurde erst eine halbe Stunde vor dem Start eingereicht. Rippy sagte, er hätte keine Ahnung gehabt, dass sich das Opfer im Haus aufhielt. Er habe die Frau nie gesehen, nie mit ihr gesprochen, kenne ihren Namen gar nicht. Sie hätten eine große Silvesterparty gefeiert mit ein paar hundert Leuten. Es sei ein ständiges Kommen und Gehen gewesen. Sie hatte Haschisch, Amphetamine und Alkohol im Blut. Das Haus ist riesig, oder? 1700 Quadratmeter. Also könnte logischerweise etwas Schlimmes in einem Teil des Hauses passieren, ohne dass es jemand im anderen Teil mitbekommt. Ohne dass es 200 Leute mitbekommen? Auf der Außenseite des Hauses deckten Kameras jeden Quadratmeter ab. Niemand konnte das Grundstück betreten oder verlassen, ohne dass es jemand erfuhr. Außer in der Nacht des Überfalls. Es hatte ein schweres Unwetter gegeben. Der Strom fiel ständig aus. Rippys Leute behaupteten, das Mädchen sei eine Verrückte, die nur abkassieren wollte. Sie haben ihr Geld geboten. Sie hat abgelehnt. Sie könnte natürlich auf ein höheres Angebot gehofft haben. Faith trommelte mit den Fingern auf das Lenkrad. Ist es denkbar, dass sie sich die Wunden selbst zugefügt hat? Das hatten Rippys Anwälte behauptet. Sie hatte diese Prellung hier, Will deutete auf seinen eigenen Rücken, wie ein Faustabdruck zwischen ihren Schulterblättern, von einer großen Faust. Sie hatte eine massive Leberprellung. Die Ärzte verordneten ihr 2 Wochen Bettruhe. Hat das Opfer gesagt, von wem es zu der Party eingeladen wurde? Sie kam mit einer Gruppe von Freunden aus dem College. Und das Opfer hat Rippy eindeutig identifiziert? Sie stand vor der Toilette an. Sie sagt, sie habe nur einen Drink gehabt, aber von dem sei ihr schlecht geworden, als habe etwas nicht mit ihm gestimmt. Rippy sprach sie an. Sie erkannte ihn sofort. Er war nett. Er sagte, es gebe noch eine weitere Toilette im Gästeflügel. Es war ein langer Weg dorthin und ihr war ein wenig schwindelig. Also legte er den Arm um sie und stützte sie. Er führte sie in die letzte Gästesuite am Ende des Flurs. Sie ging auf die Toilette. Als sie wieder herauskam, saß er nackt auf dem Bett. Und dann? Und dann wachte sie am nächsten Tag im Krankenhaus auf. Die Ärzte glauben, dass ihre Erinnerung an diese Nacht nie vollständig zurückkehren wird. Es gibt Handyvideos, die ihn während der ganzen Nacht immer wieder irgendwo auf der Party zeigen. Er muss also hin und her gelaufen sein, um sich ein Alibi zu verschaffen. Außerdem stützt ihn sein halbes Team. Typisch, bemerkte Faith. Rippy sagt, er habe das Opfer auf der Party nicht einmal gesehen? Richtig. Seine Frau hat sich ziemlich lautstark geäußert, oder? LaDonna Rippy war in jede Talkshow und jede Nachrichtensendung gegangen, in der man sie reden ließ. Sie hat alles bekräftigt, was ihr Mann sagte, auch dass sie das Opfer nicht auf der Party gesehen hat. Chaotische Familienverhältnisse. Rippys Anwälte fanden heraus, dass sie vor einigen Jahren eine Abtreibung gehabt hatte. Im Wesentlichen hat sie ihnen die Prozessstrategie geschrieben.